Herzlichen Dank, das war wirklich eine außerordentlich vollständige und auch sehr, sehr, sehr nette Vorstellung. Ja, es wurde schon gesagt, dass wir uns dem Veranstaltungsformat insofern anpassen, als wir nun nicht einfach Vorträge halten, sondern versuchen wollen, unsere Überlegungen, die ja auch auf ein jahrzehntelanges, mittlerweile kann man sagen, Gespräch zurückgehen, in einem Gespräch entwickeln wollen. Und der Anknüpfungspunkt zu der Veranstaltungsreihe, die ja den Titel Versöhnung trägt, ergibt sich unserer Meinung nach dadurch, dass ja das Verhältnis von Deutschland und Israel immer als so eine Art Urmeter für die Herausforderung der Versöhnung gilt oder jedenfalls oft so gesehen wird, gewissermaßen nach dem Motto wie bei Frank Sinatra: If you can make it there, you can make it everywhere. Das ist so ein bisschen die Idee, dahinter steht. Also wenn selbst da es möglich ist, kann man da gewissermaßen etwas daraus lernen, was man auch auf andere Fälle übertragen kann. Wir wollen uns jetzt aber nicht der Frage der Übertragbarkeit zuwenden, sondern eher darüber reden, wie viel da eigentlich überhaupt dran ist. Und wir wollen nun weniger über den Begriff, vom Begriff der Versöhnung ausgehen, sondern zunächst mal mit dem etwas weniger pathetischen Begriff der Annäherung arbeiten. Und uns, da haben uns jetzt einige Felder ausgesucht, an denen sich diese Annäherung unseres Erachtens gut diskutieren lassen, und zwar gerade solche Felder, in denen wir Paradoxien der Annäherung entwickelt haben. Und das ist so ein bisschen unser Leitmotiv. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt gerne, José, die erste Frage so zurollen, nämlich, was bringt denn für dich, lieber José, angesichts der scheinbar unüberbrückbaren Distanz das Gespräch zwischen Deutschland und Israel überhaupt in Gang? Und wenn wir darüber nachdenken, von wem reden wir denn eigentlich überhaupt? Also wenn wir auf Deutschland und Israel gucken, reden wir jetzt also nur von Staaten, reden wir von Eliten, reden wir von Gesellschaften, reden wir von Gruppen oder Individuen? Also um die Frage noch so ein bisschen mit Komplexität aufzuladen. Ja.
Ja, ich glaube, wir sind beide ganz einverstanden, dass wir lieber von Annäherung reden als von Versöhnung. Ich muss sagen, dass wenn immer ich in Deutschland bin und jemand mit mir über Versöhnung redet oder irgendwie Versöhnung auf mich bezieht, dann gibt mir das ein unangenehmes Gefühl. Mit Mördern und Verfolgern versöhnt man sich nicht. Und das Israel bestand auch damals noch gar nicht. Die Nazi-Deutschland hat versucht, die Juden zu verfolgen und also hat die Juden verfolgt und versucht zu vernichten. Und mit der nächsten Generation, mit den Menschen, die nicht damit zu tun hatten, die in Kohls schönen Worten die Gnade der späten Geburt genossen haben, muss man sich nicht versöhnen, weil man sich nie gestritten hat. In dem Sinn denke ich, obwohl das, der Titel dieser Serie Versöhnung heißt, geht es bei uns vielleicht um etwas anderes, aber vielleicht in den verschiedenen Fällen kann man nicht einfach immer genau über Versöhnung reden. Und ich glaube, die Ursache der Annäherung, nach der du gefragt hast, ist ganz deutlich die Notwendigkeit. Das heißt, Israel hat sich an Deutschland gewandt, weil Israel zu dieser Zeit dachte, es könnte Deutschland brauchen. Man muss sich daran erinnern, dass zu dieser Zeit noch in den israelischen Pässen Anfang der 50er Jahren, als der Direktor des israelischen Finanzministeriums sich geheim mit Konrad Adenauer in Paris traf, also zu dieser Zeit gab es in den israelischen Pässen noch einen Vermerk, wo drin stand, dass der Pass zur Einreise nach Deutschland nicht gültig ist. Also man konnte mit einem israelischen Pass gar nicht nach Deutschland einreisen. Deutschland war offiziell unter einem Bann gestellt. Auch in der Öffentlichkeit waren Kontakte mit Deutschland verpönt. Ich bin später geboren, aber ich kann mich noch gut erinnern, dass auch in den 60er Jahren mein Vater, ein Holocaust-Überlebender, noch keine deutschen Waren gekauft hat. Später fuhr er einen Audi und schwor auf Waschen- und Geschirrspülmaschinen von Miele. Also das alles änderte sich natürlich. Aber wir reden hier vom Anfang der 50er Jahre. Und der Hintergrund war die ökonomische Notlage Israels. Seit April 1949, noch vor Ende des Krieges, des sogenannten Unabhängigkeitskrieges Israels, musste Israel ein Rationierungssystem einführen. Man erhielt Esswaren und Kleidung gegen Coupons. weil es einen Mangel gab. Und der Mangel stammte daher, dass Israel 1948 noch 650.000 Einwohner hatte und 1951 diese Zahl sich verdoppelt hatte. Durch die Einwanderer aus Europa und Nordafrika, die größtenteils mittellos waren. Es fehlte an Rohstoffen, an Infrastruktur, an Nahrungsmitteln, an Kleidung. Und was Ben-Gurion, dem damaligen Premierminister, vor allem Sorge machte, um Öl. Das heißt Erdöl, das Israel dringend brauchte, um seine Industrie managen zu können. So kam es zum Kontakt zwischen dem israelischen Finanzministerium und Konrad Adenauer in der Absicht und der Hoffnung, dass man ein bisschen Druck auf Deutschland ausüben konnte, dass Deutschland so einem Druck nicht statthalten könnte, um Geld aus Deutschland zu erhalten. Von Anfang an war die israelische Position, dass Deutschland Israel Geld schuldet, nicht wegen dem Holocaust per se, sondern weil Israel Hunderttausende von Holocaust-Überlebende aufgenommen hatte und sie sich in Israel ansiedelten, ohne dass sie irgendeinen Besitz noch hatten, weil alles geraubt wurde. Das heißt, dass die Überlebenden ausgeraubt nach dem damaligen Palästina oder dann nach Israel kamen und Deutschland sozusagen Israel für diesen Raub im Nachhinein entschädigen sollte. Es ging nicht um die Toten, es ging nicht um den Mord, es ging um ein Abkommen, in dem Deutschland, das heißt die Bundesrepublik, sich verpflichten sollte, Israel für die Ansiedelung der Holocaust-Überlebenden zu finanzieren. Wie gesagt, es gab damals noch keine diplomatischen Beziehungen. In Israel organisierte der damalige Oppositionsführer Menachem Begin Massendemonstrationen gegen diese Kontakte und gegen die Annahme von Blutgeld, wie er es nannte, aus Deutschland. Und in Deutschland waren die bürgerlichen Regierungsparteien nicht an der Wiedergutmachung interessiert. Adenauer brauchte die Stimmen der SPD-Fraktion, um das Luxemburger Abkommen zur Wiedergutmachung durchs Parlament zu bringen. 1949 in einer Umfrage des Allensbacher Instituts erklärten noch mehr als die Hälfte der deutschen Bürger, dass Deutschland gegenüber den noch lebenden deutschen Juden, eine Pflicht zur Wiedergutmachung habe, von israelischen Juden gar nicht zu reden, aber doch mehr als die Hälfte. 1951 waren schon zwei Drittel der Meinung, dass so eine Pflicht nicht bestehe. Und ein Fünftel der Befragten machten die Juden überhaupt für ihr Unglück mitverantwortlich. Das heißt, das Projekt der Wiedergutmachung, um auf deine Frage zurückzukommen, Konstantin, war ein Eliteprojekt. Das war ein Projekt, das unter der politischen Elite Deutschlands und der politischen Elite Israels ausgehandelt wurde, das in beiden Bevölkerungen keinen großen Anklang fand. Und wenn man das von unten her demokratisch hätte entwickeln können, wahrscheinlich gescheitert wäre. Aber so entstand von oben herab, also es war absolut top-down, eine Kommunikation, die Folgen haben sollte.
Ja, es ist interessant, weil du jetzt erstmal auf zwei Punkte ja hingewiesen hast. Also erstens die starke Bedeutung des Ökonomischen und zweitens auf die Bedeutung der Eliten für dieses Projekt. Und damit sind verschiedene ganz wichtige Dinge angesprochen. Also zunächst mal das bewusste Raushalten moralischer Fragen aus diesen Verhandlungen. Also hier hat er nicht nur in Wassenaar Israel mit der Bundesrepublik verhandelt, sondern auch die Jewish Claims Conference, die sich eben bewusst Jewish Conference on Material Claims Against Germany genannt hat und mit vollem Bewusstsein. Also hier hat man sozusagen einen Versuch, die Versöhnungsfrage, die gefährlich war aus Sicht der jüdischen Organisation, aber auch Israels, auszuklammern und deutlich zu machen, wir können hier nicht über moralische Schuld sprechen, wir können hier nur über materielle Schulden sprechen. Also das ist schon mal ein wichtiger Gesichtspunkt, vielleicht auch allgemein für Versöhnungsprozesse, ja, dass es manchmal nötig ist, eben nicht über Versöhnung zu sprechen, sondern zu sagen, wir müssen die Moral draußen lassen, weil das ist unlösbar, ja. Was umgekehrt natürlich auch zu Vorwürfen geführt hat, ja. Blutgeld war das Stichwort, ja. Aber das war die Voraussetzung dafür, dass man da überhaupt miteinander reden konnte, was wahnsinnig schwer war. Also die Verhandlungen in Wassenaar sind ja oft geschildert worden. Und Dandina hat ein eindrucksvolles Buch geschrieben, in dem er geschildert hat, wie die kommunikativen Bedingungen überhaupt waren. Also diese Unmöglichkeit, wirklich miteinander zu sprechen, aber den Rahmen, darüber sprechen zu können und auch weiter miteinander arbeiten zu können, bildete eben letztlich die Ökonomie. Und was dabei herauskam, war eben ein Programm zum ökonomischen Transfer und die Organisation ökonomischer Transferleistungen. Es war ein Betrag für Israel von insgesamt 3 Milliarden D-Mark, verteilt auf 12 Jahre. Ich meine, 3 Milliarden D-Mark klingt heute dann, dafür kriegt man noch ein paar Masken, das ist nicht mehr viel. Das war 3 Milliarden D-Mark als Summe, waren damals immerhin noch im Verhältnis zum Bundeshaushalt Anfang der 50er Jahre, der betrug 20 Milliarden D-Mark, noch relativ viel. Allerdings eben auf 12 Jahre gestreckt und dann das Entscheidende, das war wirklich der Clou, in Warenlieferungen. Ja? Also nicht als Devisen wären ja auch damals gar nicht leistbar gewesen. Die Bundesrepublik hatte ja noch keine konvertierbare Währung. Aber sie hat hier auch dann paradoxerweise auf Erfahrungen zurückgegriffen aus der Zeit nach 1933, aus das Havara-Abkommen, wo man ja auch schon das Problem hatte, wie man jetzt sozusagen Werte aus Deutschland nach Palästina transferiert. Und diese Grundidee hat man im Grunde genommen hier wieder aufgenommen. Also hier gibt es ja eine ganze Reihe von merkwürdigen Erfahrungstransfers, die hier eine Rolle spielen. Aber wichtig ist hier nun die Dynamik, die sich daraus entwickelt. Also erstens die Verlagerung in den Bereich der Ökonomie, dann Warenlieferungen. Also man überträgt sozusagen das deutsch-israelische Verhältnis in den Bereich des Systems der Bedürfnisse, könnte man sagen. Ja, also eigentlich ist das, manchmal wurde das deutsch-israelische Verhältnis als so eine Art schlechte Ehe bezeichnet, aber es ist vielleicht eher, ähnelt vielleicht eher einer bürgerlichen Gesellschaft, wo man sich nicht unbedingt mögen muss, ja, aber man kann miteinander Geschäfte haben. Das ist sozusagen der Trick. Und hier führt nun die Übersetzung der Warenlieferung zu einer Dynamik. Hier entwickelt sich eine Ebene, die Kommunikation erzwingt. Man kann nicht diese Geschäfte betreiben, ohne miteinander zu reden. Die Bundesrepublik liefert sozusagen die Ecksteine der künftigen Infrastruktur Israels. Also das ist eine ganz, auch eine eigenartige Metaphorik, wenn man dem nachgeht, dass sozusagen die israelische Infrastruktur von deutschen Gütern jetzt strukturiert wird oder geprägt wird. Aber hier kommt dann eben noch ein zweites Moment hinzu. Also während es am Anfang ein Elitenprojekt war, reden jetzt auf einmal sozusagen Ingenieure und andere Leute miteinander. Also aus einem ökonomisch motivierten Elitenprojekt kommt es jetzt gewissermaßen zu einer ökonomischen Veralltäglichung. Und das ist eine interessante Paradoxie. Und ich würde von daher auch vorschlagen, den Begriff der Normalisierung, um den oft gestritten wird, ja, durch den Begriff der Veralltäglichung zu ersetzen. Das ist vielleicht ein weniger aufgeladener Begriff, also weil der eben eher analytisch und nicht normativ aufgeladen ist.
Ja, ja. Ich möchte da mal so mich hier einschalten. Ich glaube, einerseits hast du völlig recht, das heißt, es gab diese geheimen Verhandlungen in Wassenaar, die dann in Luxemburg zum Abkommen geführt haben, das in Luxemburg unterschrieben wurde durch den israelischen Außenminister, durch Konrad Adenauer. Ben-Gurion hat sich tatsächlich nicht nach Luxemburg begeben, also wollte nicht zu sehr mit dem Abkommen identifiziert werden. Also einerseits gibt es diese Entwicklung und man redet miteinander, das stimmt, und die Fachleute beider Seiten beginnen miteinander zu reden und es fließen deutsche Waren nach Israel und zunächst auch nicht als solche gekennzeichnet, damit die Leute in Israel daran keinen Anstoß nehmen und so weiter. Aber man muss auch, ich glaube, das ist vielleicht eine weitere Paradoxie, es gibt diese Veralltäglichung, aber sie findet immer außerhalb des Rampenlichts statt. Das heißt, die israelische Delegation in Deutschland sitzt in Köln, macht kein großes Aufregen um sich, wiederum, weil es ja keine diplomatischen Beziehungen gibt überhaupt. Und die individuellen Entschädigungen, die man beginnt zu zahlen, nachdem das Bundesentschädigungsgesetz 1953 erlassen wird und 1956 nivelliert wird und dann beginnt zu wirken, auch in die israelische Bevölkerung hinein, wo 50.000 Deutsche, ehemalig Deutsche leben, die jetzt Entschädigung aus Deutschland erhalten, die Holocaust-Überlebenden oder die Überlebenden der Verfolgung, viele dieser Menschen waren ja nicht im Holocaust selbst, sondern verließen Deutschland, wie du gesagt hast, noch vorher in den 30er Jahren, also waren Opfer der Verfolgung, aber würde ich sagen nicht des Holocaust, wollten nicht darüber reden, dass sie als Opfer nach Israel kamen. Opfer sein war in den 50er Jahren nicht kein guter Teil des Alltags. Man wollte nicht Opfer sein, sondern Pionier, Soldat, Kämpfer. Man wollte ein heroischer Jude sein und kein schwacher Jude. Das war in Israel verpönt. So wurde einerseits diese Entschädigung auf ganz verschiedenen Ebenen veralltäglicht. Das heißt, Waren kommen, Fachleute tauschen sich aus, Geld fließt nach Israel. Israelis, ehemalige Deutsche, melden sich bei den Wiedergutmachungsbehörden in Deutschland. Es entsteht eine riesige Kommunikation zwischen beiden Seiten. Andererseits wird vieles dieser Kommunikation beschwiegen, weil es in der weiteren Öffentlichkeit unangenehm ist, als unangenehm aufgefasst wird, weil man nicht zeigen will, dass man von den Deutschen Geld nimmt. Israel war übrigens das erste Land, das im Namen seiner Bürger verzichtet hat, dass diese Klagen gegen Deutschland einreichen können, gegen die also zu den deutschen Wiedergutmachungsbehörden. Wer das konnte, waren die ehemaligen Jekes, das heißt die Juden, die aus Deutschland nach Israel kamen, aber sagen wir mal polnische Juden, ungarische Juden, rumänische, bulgarische und so weiter, Juden, die von Deutschland verfolgt wurden, konnten keine Klagen in Deutschland einreichen. Das hat der israelische Außenminister spezifisch in einem Brief an Deutschland bestätigt, dass solche Klagen aus Israel nicht mehr erlaubt sind, dass Deutschland sie nicht akzeptieren muss. Und deshalb hat Israel dann ein eigenes Wiedergutmachungsgesetz erlassen, 1957, wo seine eigenen Bürger sozusagen dafür entschädigt wurden, dass sie gar keine Entschädigungsklagen gegen Deutschland mehr einreichen können. Also Israel entschädigt Holocaust-Überlebende in Israel seit 1957 für ein Recht, das Israel als Staat seinen Bürgern genommen hat gegenüber Deutschland. Also da gibt es sehr viel komplexe Beziehungen zwischen Israel und Deutschland. Israel hat, das muss ich mal sehr klar sagen, nie, seit es besteht, bis heute, die Holocaust-Überlebenden irgendwo repräsentiert. Es war immer eine andere Organisation. In dem Fall, Konstantin hat die Claims Conference erwähnt. Es ist immer eine andere Organisation, die die Holocaust-Überlebenden vertritt. Israel hat Interesse an deutscher Unterstützung, an deutschen U-Booten, an deutschen Waren, an Krediten für Rohstoffen, deutscher politischen Unterstützung. Israel tritt immer als souveräner Staat auf mit seiner eigenen Realpolitik und ist stolz darauf, diese Realpolitik zu betreiben. Und die Holocaust-Überlebenden werden repräsentiert durch nicht-gouvernementale Organisationen verschiedener Art, eben hauptsächlich die Claims Conference. Das ist also sehr, sehr klar, dass es da eine Zweiteilung gibt, die übrigens beiden Seiten hilft, weil die Claims Conference immer sagen kann, wir sind nicht Israel, wir repräsentieren die Juden der ganzen Welt. Und Israel immer sagt, ja, wir verhandeln nicht im Namen der Holocaust-Überlebenden, das ist die Claims Conference, wir haben andere Anliegen. Also ich glaube, in dem Sinn muss man sehen, das begann sehr komplex, einerseits Veralltäglichung, andererseits Schweigen auf beiden Seiten. Das ändert sich in Israel mit dem Eichmann-Prozess. Mit dem Eichmann-Prozess erhalten die Opfer in der israelischen Öffentlichkeit das erste Mal das Wort. Man hört sie am Radio, sie sprechen, sie sagen aus über 100 Zeugen, die im Prozess aussagen. Das erste Mal, wo sich Opfer in Israel nicht mehr schämen müssen, Opfer zu sein. Das war ganz klar Absicht dieses Prozesses. Das heißt, in Israel, und ich glaube, das versteht man manchmal in Deutschland nicht richtig, war die Absicht des Eichmann-Prozesses nicht, den Tätern den Prozess zu machen. Das war eher der Vorwand. Es ging darum, die Opfer in die Gesellschaft zu integrieren, den Opfern eine Stimme zu geben. Und dazu, um das zu ermöglichen und gleichzeitig gute Beziehungen mit Deutschland aufrechtzuerhalten, musste Ben-Gurion, der damalige Ministerpräsident, dafür sorgen, dass er nicht mit diesem Prozess Deutschland verärgert, beleidigt, verletzt. Deshalb wurde im Eichmann-Prozess, dazu hatten die Deutschen eine große Angst, Globke, der Berater Adenauers, ein ehemaliger Nazi, nicht erwähnt. Es kam eine deutsche Delegation immer, es gab noch keine diplomatischen Beziehungen 1961, 62. Es kam eine deutsche Delegation an den Prozess in Jerusalem mit großer Sorge, dass die Israelis das ausnutzen könnten, um den Deutschen was auszuwischen, um Globke zu erwähnen und zu zeigen, dass die Nazis in Deutschland immer noch in hohen Positionen sind. Das war nicht Ben-Gurions Absicht. Er sorgte dafür, dass das nicht geschah. Er mischte sich ziemlich in den Prozess ein. Das könnte heute wahrscheinlich nicht mehr so geschehen. Seine Absicht war, die Opfer in die israelische Gesellschaft zu integrieren, einerseits, und andererseits die guten Beziehungen mit Deutschland weiterhin auszubauen. So konnte es nach dem Prozess, gerade nach dem Prozess, mit den deutsch-israelischen Beziehungen weiter aufwärts gehen. Und 1965 wurden dann auch die diplomatischen Beziehungen, also ein weiterer großer Schritt der Annäherung, etabliert. Ich finde, das ist ein weiteres Paradox. Das heißt, zugleich die Integration der Opfer in die israelische Gesellschaft und die Annäherung an Deutschland. Beides geschieht gleichzeitig. Beides geschieht mit dem gleichen Prozess gegen Eichmann. Er dient eigentlich beiden Zielen und nicht das eine auf Kosten der anderen, sondern beides wird gleichzeitig verfolgt.
Also ich finde, du hast jetzt sehr gut die innere gesellschaftliche Dynamik schon mal beschrieben und auch deutlicher gemacht, wo jetzt wie sich eigentlich die Stellung der Holocaust-Überlebenden in der israelischen Gesellschaft innerhalb dieser Dynamik auch beschreiben lässt. Und du hast jetzt aber auch schon die Brücke dazu geschlagen, dass gleichzeitig dieser Prozess der Annäherung oder die Paradoxien der Annäherung sich ja auch in einer spezifischen weltpolitischen Konstellation bewegen. Und sehr oft, gerade wenn man in die ältere Literatur reinguckt, hat man dann das Gefühl, das wird dann hauptsächlich so beschrieben, zwei große alte weise Männer, die versöhnen sich da, Adenauer, Ben-Gurion. Also da ist die Forschung natürlich mittlerweile auch weiter, aber Da würde ich gerne nochmal nachfragen, ob du diese andere Dimension, die weltpolitische Dimension, noch ein bisschen expliziter machen könntest.
Ja, ich bin einverstanden. Also ich verwende in dem Sinn, könnte man sagen, Adenauer und Ben-Gurion als Chiffre sozusagen für Positionen in der Weltpolitik. Es geht den beiden, es gibt der Bundesrepublik und Israel natürlich jeweils nicht primär um diese Annäherung. Diese Annäherung dient auf beiden Seiten einem Ziel. Israel, um sich gegen die Araber zu stärken, der Bundesrepublik, um sich gegen den Ostblock zu stärken. Beide haben dabei immer Amerika in den Augen. Die USA ist für beide ein sehr wichtiger Partner in dieser Beziehung. Und diese Rolle muss mit einbezogen werden. Das heißt, in dem Sinn kann man sagen, diese Annäherung hat das Ziel, sich zugleich gegen außen, das heißt gegen die Feinde, zu stärken. Das ist jetzt eine relativ zynische Darstellung vielleicht, aber ich glaube, sie trifft einen Teil dieser Politik. Und du weißt ja, dass es da noch weitere Elemente des Zynismus gibt, auf die man vielleicht eingehen kann.
Naja, es gibt da so ein zynisches Standardnarrativ, also Deutschland will sozusagen, sucht die Freisprechung von den Sünden und deswegen braucht es von Israel gewissermaßen den Persilschein. Ja. Das findet sich ja in vielen Variationen seit vielen Jahrzehnten immer wieder. Aber wenn wir dieser Erklärung nachgehen, dann stoßen wir ja eigentlich erstmal auf ein Paradox, dass dieser Deutung so ein bisschen entgegensteht oder zumindest diese Deutung doch irritiert. Denn wenn es so einfach gewesen wäre, dann müsste es ja einfach so, dann würde man ja erwarten, dass die Bundesrepublik nichts sehnlicher verfolgt als die diplomatische Anerkennung durch Israel. Aber tatsächlich war es ja genau andersrum. Also Israel musste gewissermaßen jahrzehntelang die Bundesrepublik hofieren, um die diplomatische Anerkennung durch die Bundesrepublik zu bekommen. Und ich glaube, dieses Paradox ist ein ganz guter Ausgangspunkt, um darüber nachzudenken, welche Rolle jetzt eigentlich die internationalen Konstellationen spielen. Ja, also wie kommt es, dass 1965 endlich die Bundesrepublik erst, muss man sagen, Israel gewissermaßen zähneknirschend anerkennt und nicht andersherum. Ja. Und da muss man, glaube ich, sehen, dass sich hier ja zwei politische Problemkreise die ganze Zeit verknüpfen, nämlich einmal die Ost-West-Politik, da hast du ja auch schon darauf hingewiesen, aber immer auch die Nahost-Politik. Und das ist interessant, dass sich hier sozusagen die von Anfang an ja, das Palästinenserproblem in den deutsch-jüdischen Beziehungen immer schon auch mitgedacht ist. Also schon in Wassenaar ja, wird überlegt, ob man etwa einen Teil der Entschädigungsleistungen, die an Israel gehen, vielleicht an die Palästinenser weitergeben könnte. Es wird sogar in Israel diskutiert, setzt sich nicht durch, aber der Gedanke ist immer schon so im Hintergrund da. Also das ist immer der schon so der Elefant im Raum, der immer schon mitgedacht wird. Ja. Das verknüpft sich aber dann in der Außenpolitik ganz konkret und die Formel dafür ist die bekannte Hallstein-Doktrin. Ja. Also 1955 erklärt die Bundesrepublik, dass wer sich da etwa erdreisten möge, die DDR anzuerkennen, also mit dem Bannstrahl der Bundesrepublik bedacht würde und fürderhin würde das Scheckbuch der Bundesrepublik fest verschlossen bleiben für solche Schurkenstaaten. Ja. Und das hat vor allem im Verhältnis zu den arabischen Staaten erhebliche Konsequenzen gehabt. Allerdings auch die Konsequenz, dass aus der scheinbaren Drohkulisse, die die Bundesrepublik aufgebaut hatte, irgendwann eine Sackgasse wurde, ja, weil die arabischen Staaten gelernt haben, mit den Potenzialen dieser politischen Konstellation umzugehen und eine geschickte Schaukelpolitik zwischen der DDR und der Bundesrepublik zu ihrem eigenen Vorteil zu betreiben. Das hat dann also schließlich dazu geführt, dass die Bundesrepublik eher aus Erschöpfung heraus irgendwann mal beschlossen hat, wir erkennen jetzt Israel an, wir nehmen diplomatische Beziehungen auf, weil nachdem Ägypten Walter Ulbricht zum Staatsbesuch eingeladen hatte, offensichtlich geworden war, dass man mit dieser Hallstein-Doktrin also endgültig gescheitert war. Ja, also im Grunde genommen gehört dann die Annäherung von der Bundesrepublik und Israel eher in den Kontext der neuen Ostpolitik, die sich dann verknüpft hat. Sozusagen neue Ostpolitik und neue Nahostpolitik fließen hier zusammen. Und um nochmal dieses Argument zu wiederholen, wenn man diesen Prozess der langsamen diplomatischen Annäherung, und jetzt sind wir wieder auf der Elitenebene, beschreibt, dann ist es kein Prozess der Versöhnung, der dahinter steht. Das ist eher ein Prozess der Erschöpfung. Die halten einfach, vor allem die Bundesrepublik, hält ihre Politik einfach nicht mehr länger durch.
Konstantin, ich habe den Eindruck, dass unser Publikum jetzt völlig desillusioniert ist. Wir haben jetzt alles und jedes, das man irgendwie als moralisch sehen könnte, als politisch durch Interessen gesteuert und mit ökonomischen Absichten und Notwendigkeiten erklärt. Wir haben eigentlich keinen moralischen Faden mehr an diesen Politikern gelassen. Und da wollte ich dich fragen, ist es tatsächlich so, dass wir, wenn wir diese historischen Dokumente anschauen, als Historiker dann das Ganze einfach durch Interessen erklären, also Realpolitik? Oder würdest du sagen, man müsste vielleicht doch auch eine Dimension der Moralpolitik hier noch bewahren? Wie siehst du dieses Spannungsfeld zwischen Realpolitik und Moralpolitik? Sind wir jetzt die Moralpolitik los oder ist die noch irgendwo da drin?
Ja, also mir ist zu Ohren gekommen, dass hier ja in Bonn ein Zentrum gegründet werden soll. Und da haben wir natürlich jetzt als gute Gäste die Aufgabe, hier nicht die Grundlagen hier völlig zu unterminieren. Also müssen wir doch etwas übrig lassen. Aber ich würde jetzt gleichwohl sagen, als Historiker würde ich mich jetzt erstmal innerhalb meiner eigenen disziplinären Grenzen und Kompetenzen bewegen. Und da würde ich, wenn ich von Moral spreche, eher von Moral als Argument sprechen. Also ich glaube, ich habe immer vermieden, Aussagen zu treffen, welche moralischen Motive Adenauer etwa verfolgt hat, sondern ich habe das als politische Sprechakte immer behandelt. Ja? Und ich finde, da machen viele auch den Fehler, dann bestimmte Dinge allzu wörtlich zu nehmen oder so zu tun, als könnten sie jetzt in den Kopf der Leute reinschauen. Ja? Und man sieht es ja auch, wenn man sich die Forschungslandschaft mal ein bisschen unter der Perspektive betrachtet. Also man hat auf der einen Seite sozusagen eine moralische und manchmal auch etwas naive Interpretation, die solche Sprechakte sehr wörtlich nimmt. Und dann hat man doch auch immer wieder sehr zynische Interpretationen, die mit einem, wie ich finde, dann gelegentlich auch übertriebenen Enthüllungsgestus auftreten. Als müsste jetzt zum tausendsten Mal bewiesen werden, dass Politik irgendwie Interessen verfolgt. Ja? Und zwar Geheime, die erst jetzt gerade eben erst entdeckt werden. Ja? Und das überkreuzt sich interessanterweise ja mit einer anderen Frontstellung, die wir in der Debatte haben, die man eher als rechts-links sortieren könnte. Also ist ja gerade aktuell noch mal ein bisschen aufgelebt. Also wir haben auf der einen Seite gerade Daniel Marwetzki, der ein Buch geschrieben hat, das im Untertitel den bezeichnende Gegenüberstellung von Whitewashing and State Building aufstellt und also sozusagen die alte gewissermaßen linke These noch mal aufwärmt. Deutschland wollte sie einfach nur gegen Geld die moralische Rehabilitierung erkaufen und Israel wollte halt Geld für den Staatsaufbau. Ja. Da würde ich sagen, das ist doch etwas unterkomplex und da wird auch ein bisschen ein Popanz aufgebaut. Ja. Auf der anderen Seite hat man das Buch von Jeffrey Hirth, ja, Unerklärte Kriege gegen Israel, wo er die DDR und die westdeutsche radikale Linke sozusagen nochmal abwatscht, hat er ja auch schon eine gewisse Tradition, das wäre sozusagen die politische Gegenerzählung, die aber auch sozusagen letztlich auf realpolitische Interessen abhebt. Ja, also im Grunde genommen historische Forschung, unabhängig von ihren politischen Lagerungen, bezieht sich meist auf Interessen, weil uns die Analyse von Moral jenseits einer Analyse von Moral als politisches Argument kaum zugänglich ist. Und nun vielleicht nochmal auf diese Grundkonstellation der Interpretation, auch der Verhältnis von Realpolitik und Moralpolitik zurückzukommen. Im Hintergrund steht allerdings auch bei Arbeiten, die sich vor allem mit Interessen beschäftigen, meistens ein sehr moralisches Argument. Da würde ich sagen, da kommt die Moral rein, nämlich, ich nannte ihn ja schon, der Elephant in the Room, ja, das ist Palästina. Letztlich geht es immer um die Frage, wie verhält man sich eigentlich zu Palästina? Also ist sozusagen bundesdeutsch-israelische Rapprochement gewissermaßen auf dem Rücken der Palästinenser ausgetragen worden. Das wäre gewissermaßen die linke Interpretation, ja, die einen stark moralischen Impetus hat. Oder umgekehrt gibt es sozusagen eine verhängnisvolle Kontinuität, wonach aus dem nationalsozialistischen Antisemitismus jetzt der linke Antizionismus geworden ist, ja, wo also sozusagen Linke mit gutem Gewissen jetzt also gemeinsam daran arbeiten, Israel wieder von der Landkarte verschwinden zu lassen.
Ja, du hast ja erwähnt, dass schon in Wassenaar die Palästinenser erwähnt wurden. Das hat mich völlig überrascht. Das kenne ich überhaupt nicht. Ich wäre sehr an Quellen dazu interessiert. Und weil ich denke, im Allgemeinen, jedenfalls in der Politik, wurden die Palästinenser zu dieser Zeit noch nicht erwähnt. Also ich glaube, die palästinensischen Flüchtlinge waren noch kein Faktor in der internationalen Politik. Das Ganze ändert sich ja erst so 1967 mit dem Sechstagekrieg, in dem Israel weitere Gebiete der Westbank, Gazastreifen, Golanhöhen erobert und so weitere Palästinenser unter seine Kontrolle bringt. Da entsteht eine neue Entwicklung, die natürlich schon 1948 begann, aber die einem immer mehr ins Bewusstsein kommt. Und ich bin einverstanden mit dir, dass die Palästinenser in dem Sinn the elephant in the room sind. Und zwar würde ich sagen, ich glaube, eine längere Zeit wollte man in Deutschland nicht über Auschwitz reden, in Israel eigentlich auch nicht. Anfang der 60er Jahre kommt es in Israel dazu mit dem Eichmann-Prozess, dass Auschwitz in der Öffentlichkeit erwähnt wird, der Holocaust, die Opfer, die Verfolgung, die ganze Frage kommt in die israelische Öffentlichkeit, beginnt dann eben auch Teil der deutsch-israelischen Beziehungen zu werden, also nicht nur Ökonomie, sondern auch diese moralische Ebene, die als Argument da reinkommt. Ich glaube, heute sind wir manchmal in der umgekehrten Situation. Das heißt, dass weil zwischen Deutschland und Israel über Auschwitz gesprochen wird, weil die deutsch-israelischen Beziehungen im Schatten des Holocaust stattfinden, man nicht über die Palästinenser reden kann, auf jeden Fall auf Elite-Ebene. Und ich glaube, wenn wir vorher die Elite und die Bevölkerung unterschieden haben, dann sieht man in jeder Meinungsumfrage, dass die deutsche Bevölkerung Israel gegenüber relativ kritisch ist, auch zur Zeit, in der Frau Merkel es nie fertiggebracht hat, irgendeine Kritik an Israel zu äußern. Das heißt, ich glaube, in dem Sinn hat sich das so jetzt entwickelt, dass eine absurde Situation entstanden ist, finde ich, wo die deutsche Elite, die deutsche politische Führung und der Zentralrat der Juden in Deutschland und die verschiedenen Antisemitismusbeauftragten und so weiter versuchen sogar kritische jüdische Stimmen in Deutschland im Namen der Antisemitismusbekämpfung zum Schweigen zu bringen. Einerseits, andererseits, ich denke, wo gerade aus einer moralischen Perspektive vielleicht nicht dies im Moment das dringendste Problem ist, würde ich sagen. Also ich sehe das Problem in Deutschland in dieser Hinsicht eher rechts als in kritischen jüdischen Stimmen. Und man stattdessen vielleicht sich ein bisschen kritischer über die Palästinenserpolitik Israels äußern sollte. Ich glaube, das ist auch Teil der Annäherung. Also ich glaube nicht, dass wir hier ein Thema reingebracht haben, das nichts mit dem zu tun hat, über das wir hier reden, sondern ich glaube, Teil der Annäherung sollte sein, dass der Holocaust nicht zur Legitimation israelischer Gewalt dienen darf. Das heißt nicht, dass die Israelis mit den Palästinensern machen, was die Deutschen mit den Juden gemacht haben. Das heißt nicht, dass man Nakba und Holocaust gleichsetzen soll. In keiner Weise, das ist absurd und das hat kein ernsthafter Mensch, glaube ich, würde das tun. Das ist ganz sicher nicht, was ich hier sagen möchte. Es redet niemand davon, der ernst zu nehmen ist, dass die israelische Gewalt mit der des Nationalsozialismus gleichgesetzt werden kann. Aber ich glaube, die israelische Gewalt kann sich der Legitimation bedienen, die entsteht, indem man auf den Holocaust Bezug nimmt. Das heißt, es ist ein Legitimationsmechanismus, es ist nicht eine Gleichsetzung, die hier durch Deutschland, gerade weil Deutschland hier involviert ist, zur Sprache gebracht werden muss. Das ist nicht einfach. Aber ich glaube, gerade wenn man eine moralische Position beziehen will, dann müsste das notwendig und möglich sein. Ich möchte hier nicht zu sehr abschweifen von den deutsch-israelischen Beziehungen, wobei ich nicht glaube, dass es wirklich ein Abschweifen ist, aber zu sehr auf den Nahostkonflikt eingehen, sondern zurückkommen auf unsere Beobachtungen in Bezug auf die deutsch-israelische Annäherung und wie du diese jetzt in der Gegenwart siehst.
Ja, also ich habe mal darüber nachgedacht, wie man eigentlich das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel einerseits mit dem Verhältnis von Deutschland zu den in Deutschland lebenden Juden vergleichen könnte. Und da gibt es ja eine wunderbare Studie von Anthony Cordas, der mit dem Titel Unmögliche Heimat, der interessanterweise auch eine ökonomische Metapher gewählt hat, um dieses Verhältnis zu beschreiben, und zwar die Metapher des Gabentausches. Ja, also er hat das Verhältnis zwischen jüdischer Gemeinde, wohlgemerkt, nicht jüdischer Gesellschaft, sondern jüdischer Gemeinde als institutionalisierter Vertreter und der bundesrepublikanischen Politik so beschrieben, dass also die einen ein Sicherheitsversprechen geben, während die anderen sozusagen dafür die Demokratisierungsleistung der Bundesrepublik anerkennen. Was mir hier nun interessant erscheint, gerade im Rückblick auf den Ausgangspunkt, wo wir über die Warenlieferung im Zusammenhang des Luxemburger Abkommens gesprochen haben, das ist eben etwas anderes, als ob ich von einem Gabentausch spreche oder ob ich einfach nur, sagen wir mal, von einem Deal spreche, von einem Trade-off. Ja? Hier geht es also nicht darum, eine genau bezifferbare Gegenleistung zu einer Leistung zu erbringen. Ja? Das wurde ja gerade auch vermieden, gerade auch, weil sozusagen wir ja von Verhältnissen sprechen, die sind ja inkommensurabel. Ja? Man kann sozusagen, man kann nicht sagen, wir leisten so und so viel und dann ist wieder gut gemacht. Ja? Da ist sozusagen ein unbestimmtes Element drin enthalten. Das heißt, wir geraten hier, wenn wir dieses Verhältnis beschreiben, wie es sich entwickelt hat, glaube ich, in eine, gelangt zu einer Betrachtung, dass hier statt eines ökonomischen Trade-offs ein Gabentausch stattfindet, der sich darin unterscheidet, dass die Beziehung eben verzeitlicht ist. Ja? Es gibt sozusagen eine bestimmte Gabe, die eine soziale Beziehung stiftet, ja? Die sich nicht in eine konkrete Gegenleistung übersetzt, die aber einen Erwartungsrahmen ausmacht. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, was wir hier eher in eine, über die Ökonomie in einen, oder auch in die Ökonomie als Metapher hier in eine Situation hineinkommen oder auf eine Situation blicken, die eben eine Zeitlichkeit hat, die sich nicht erschöpft in einem unmittelbaren Nehmen und Geben, sondern mit langfristigen Erwartungen zu tun hat. Das wäre sozusagen meine erste Beobachtung, also eine Verzeitlichung der Beziehung im Modell des Gabentausches. Das zweite wäre nochmal, um jetzt noch, doch nochmal den Begriff der Versöhnung aufzugreifen, da würde ich eben auch von einem Paradoxon sprechen. Wenn man sich also so diese Geschichte auf längere Zeit anschaut, die Geschichte der deutsch-israelischen Beziehungen, dann kann man, und ich weiß nicht, ob das zynisch oder optimistisch ist oder moralisch oder auch nicht, glaube ich, zum Ergebnis kommen, dass eigentlich nur der Leidensdruck der Gegenwart in der Lage ist, die Vergangenheit zu überwinden. Es sind immer konkrete Gegenwartsbeziehungen, die jeweils dazu führen, dass man sagt, man kommt über bestimmte Dinge hinaus, man gelangt über bestimmte Dinge heraus, aber man kann nicht sozusagen durch Aufarbeiten der Vergangenheit die Vergangenheit irgendwie hinter sich lassen, sondern man kann allenfalls aus konkreten gegenwärtigen Konstellationen heraus versuchen, irgendwie einen Schritt weiterzugehen. Also wenn man eine Lehre haben möchte, dann wäre das sozusagen mein Angebot.
Ja, ich glaube, wir sollten zum Abschluss kommen. Unsere Zeit ist etwa um. Also nur ein paar Worte. Wir sind ja jetzt dann gleich 70 Jahre nach dem Luxemburg-Abkommen, das 1952 unterschrieben wurde, jetzt dann bald 2022. Wir haben versucht, verschiedene Perioden voneinander zu unterscheiden und verschiedene Ebenen. Elite, alltägliche, moralische, ökonomische und versucht zu zeigen, wie sich diese verschiedenen Ebenen in dieser Entwicklung ergeben. Im Rahmen dieser 70 Jahre, dieser Annäherung auch wie dabei gewisse Paradoxien entstanden sind auf beiden Seiten und wie auch diese ganze deutsch-israelische Annäherung in einem weiteren Rahmen der Weltpolitik, vor allem früher auf deutscher Seite der Ostpolitik, auf israelischer Seite des Nahostkonflikts verstanden werden muss. Ich möchte nur zum Abschluss nochmals betonen, ich glaube, was mir hier sehr wichtig ist, Konstantin hat gesagt, dass auch wer über Interessen redet, das oft aus einer moralischen Position tut. Ja, ich glaube, wenn man den Israel-Palästina-Konflikt aus dieser deutsch-israelischen Perspektive ansieht, dann begegne ich in Deutschland oft Positionen, die ihn auch als Verfolger, Verfolgte analysieren, den Nahostkonflikt. Das ist aber nicht so. Im Nahostkonflikt geht es nicht um Verfolgung, sondern um einen nationalen Konflikt, um Sicherheit, in dem beide Seiten aktiv sind, beide Seiten Krieg führen, auch wenn große Machtunterschiede bestehen. Und in dem Sinn würde ich sagen, hier wird es hoffentlich eines Tages um Versöhnung gehen und die Annäherung an Deutschland sollte dabei gerade helfen. Die ist eigentlich jetzt geschehen, die ist gelaufen. Deutschland und Israel haben sich angenähert. Aus meiner Sicht hier von Tel Aviv, was notwendig ist, ist ein nächster Schritt. Und das ist dann tatsächlich der Versöhnung. Denn hier sind es zwei Seiten, die sich bekriegen und sich miteinander versöhnen müssen. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, den man immer wieder hervorheben muss.